Jeder darf nur das machen, was er gut kann. Das ist das Essentielle, ja. Spezialisieren, ja. Mhm. Das Zweite ist dann das Gegenteil, ja. Such dir jemanden, der das kann, was du nicht kannst, ja. Also hol dir Experten. Dann hast du schon die richtige Teamstruktur, ja. Wenn du weißt, was du kannst und wenn du dir jemanden suchst, der den Neuesten abbildet, kann ja top, dann kann ja nicht mehr viel schief gehen, ja. Und dann geht's halt ins Doing, ja. Less talking, more doing. Mach, ja. Also jetzt nicht ewig überlegen, nicht ewig diskutieren, sondern einfach mal was tun, ja. Welcome to the jungle.
Heute bei Welcome to the Jungle, die österreichische Unternehmenspersönlichkeit schlechthin. Ich begrüße heute bei mir Philipp Scania. Hallo Philipp, wie geht's dir?
Hi, guten Morgen und schön, dass ich hier sein darf. Gut geht's mir bis auf die Wettersituation. Was hast du uns denn da für ein Wetter bestellt?
Da ich nicht fürs Wetter verantwortlich bin, reiche ich das natürlich weiter. Wir hatten heute, also müssen wir kurz vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu abholen. Wir haben fast 50 Minuten Verspätung mit der Aufnahme. Das lag vor allem daran, dass hier heute Morgen in München eine Verkehrssituation war wie in Indien, haben wir gerade schon gescherzt, oder in Bombay. Von daher, es tut mir leid, trotzdem schön, dass du da bist und lass uns einsteigen. Philipp, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, wie dein Weg war. Oder beschreib, oder stell dich mal selber vor. Wie würdest du dich selber vorstellen?
Okay, das ist genau die Frage, wo mir mein Interviewtrainer gesagt hat, die ist super schlecht. Ja?
Ich bin schlecht.
wie gehe ich jetzt um damit? Ich bin eigentlich von Anfang an Unternehmer gewesen. Ich habe eigentlich keine einzige Minute meines Lebens in einem Angestelltenverhältnis verbracht, was ja glaube ich auch psychologisch sehr interessant ist, ja, weil viele denken sich, der ist super cool, der Typ, ja, und Unternehmer seitdem er quasi 20 Jahre alt ist, aber auf der anderen Seite mache ich das ja, weil ich es eigentlich nie ausgehalten habe, in einem vorgegebenen System zu agieren und weil ich immer meinen Weg selber definieren und bestimmen wollte. Ja. Und das ist auch so ein bisschen mein Antrieb. Ja.
Da gehen wir gleich rein. Beschreib mal Schule. Wo bist du aufgewachsen? Was war dein Schulweg? Was waren da vielleicht auch schon Erfahrungen, wo man schon gesehen hat, okay, der Philipp, der muss selbstständig sein, der braucht seine eigenen Grenzen und Barrieren und nicht auferlegte?
Naja, meine Mutter hat immer gesagt, sie dachte immer, ich werde Künstler, ja, und das habe ich ja dann auch tatsächlich mal probiert, ja. Ich habe so ein paar Semester eigentlich ganz erfolgreich Medizin studiert und bin dann drauf gekommen, nein, das ist es definitiv nicht, ja. Und ich habe damals in Wien gelebt, in so einer WG mit einem amerikanischen Kollegen, der war auf der Akademie für angewandte Künste und hat irgend sowas mit Computer gemacht, ja, und das hat mich halt total fasziniert und der war damals uralt, ja, der war irgendwie 25, ja, und ich war jung, ich war irgendwie 19 und habe mir gedacht, ich muss sowas machen, das ist es irgendwie, ja, und
welcher Künstler war dich damals oder was hat für eine Kunst hat dich inspiriert damals?
Naja, alles, was damals so unter, das waren die 90er Jahre, ja, und alles, was damals so unter Multimedia hieß, das zusammengelaufen ist, ja, alles, was man in irgendeiner Form mit Computer machen konnte, alles, was man, wo man irgendwie Bewegtbild mit Ton kombinieren konnte, ja, alles das hat mich fasziniert und Ich habe mir dann irgendwann einmal von meinem Vater die Super 8 Kamera geschnappt, ja, weil es für einen Computer noch nicht gereicht hat, und habe begonnen mit so einer Super 8 Kamera zu experimentieren und habe dann ein ziemlich crazy Projekt gemacht, ein Super 8 Film mit dem Titel Die Verrückung, ja. Der hat es dann sogar bis zur Viennale geschafft, ja. Echt? Die Viennale, wow. ist so ein Wiener Filmfestival, ja, und die hatten halt so eine Experimentalsparte, und da war ich eigentlich ziemlich stolz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ja diese Super 8 Rollen, die musstest du ja irgendwie entwickeln und schneiden. Das war super teuer, ja. Und ich habe mich total verschuldet, ja. Also ich hatte dann, ich kann mich noch gut erinnern, 20.000 Schilling, ja. Also das wären jetzt umgerechnet 1500 Euro, ja, habe ich mein Studentendispo-Konto überzogen, ja. Und das hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und es hat mir dann irgendjemand erklärt, es gibt da so Kunstförderungen und so, ja. Und dann habe ich halt versucht, diese Formulare auszufüllen, und du kannst dir ausrechnen, wie das ausgegangen ist. Also ich habe das dort abgegeben und nie wieder was gehört, ja.
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich da? Naja, das wird so gewesen sein, 94, 95, also so 20, ja. Und irgendwie habe ich dann durch eine Trotzreaktion beschlossen, ich muss eine Möglichkeit finden, wie ich aus dieser Idee, also es war nie mein Ziel, reich zu werden, ja, aber zumindest gut leben zu können, ja. Und es hat sich dann irgendwann einmal meine Mutter erbarmt und hat mir Geld gegeben für einen ersten Apple-Computer, ja, wo ich dann begonnen habe, so auf Premiere und diesen ganzen After Effects und wie diese Programme alle hießen, zu experimentieren, ja, und habe dann auch versucht, das als Dienstleistung sozusagen anderen Filmern, anderen Menschen anzubieten, ja. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber irgendwann einmal hat sich so ein Typ gemeldet auf so ein Inserat, ja, wo ich meinen digitalen Videofilmschnittplatz irgendwie angeboten habe, ja, und hat mich dann weitergereicht, und wir haben es dann tatsächlich geschafft, einen Auftrag zu bekommen, wo wir für eine große, damals österreichische Bank, einen Geschäftsbericht auf CD-ROM multimedial gestalten dürfen. Ja, also das klingt jetzt irgendwie ziemlich sperrig, ja, aber das war damals total cool, ja, weil wir haben gesehen, der erste Geschäftsbericht, den sie gemacht haben, ein Jahr zuvor, das war halt so eine CD, also wir sind jetzt in der Zeit noch vor Internet, ja, wo dann auf dieser CD einfach in irgendwelchen Dateiordnern irgendwelche Excels und weiß ich nicht, ob es PDFs gab, abgelegt wurden für die Aktionäre, und die haben uns dann gesagt, hey, macht das irgendwie cool, macht eine Oberfläche, macht das irgendwie super oder so, ja, ich habe damals zusammengearbeitet mit so einem Künstlerkollektiv, ja, und wir haben dann wirklich ein super Ding gemacht, wo wir, also heute würde man sagen, wir haben einen Avatar kreiert, wir haben so eine kleine virtuelle Person gebaut, ja. Es hat sich dann aus technischen Gründen herausgestellt, wir konnten nicht die ganze Person abbilden, weil einfach die CD sich zu langsam gedreht hat. Das waren damals so Zweifach-CD-Laufwerke, ja. Und das hat einfach total geruckelt, und dann waren wir irgendwie super stolz, wenn diese Person oder dieses Gesicht, das wir da kreiert haben, zumindest mit den Augen zwinkern konnte und sich das irgendwie ruckelfrei bewegt hat, ja. Also das war damals so.
Sag mal, kommst du aus reichen Verhältnissen oder arm oder Mittelstand?
Ja, ich meine, es ist auch so eine Sache. Also meine Eltern sind aus dem damaligen Jugoslawien in den 70er Jahren nach Österreich gezogen. Ja.
Kroatischer Ursprung, ne? Herkunft.
Genau. Also jetzt Kroatien, damals Jugoslawien, das war so semi-kommunistisch. Ja. Also nicht, ich würde mal sagen, nicht so kommunistisch wie der wirkliche Osten, also die Leute durften ja frei ein- und ausreisen, ja, aber das war sicherlich nicht das Land, wo meine Eltern jetzt ihre Familie aufwachsen sehen wollten, ja, und ich würde ja gern jetzt so eine klassische traurige Gastarbeiter-Story erzählen, aber die kann ich leider nicht bieten. Also mein Vater war schon immer für internationale Computerfirmen tätig, im Management. Meine Mutter war Diplomatin. Also es war schon okay Mittelstand. Es war schon okay Mittelstand, aber ich bin halt trotzdem sehr stolz. Das ist halt so ein Achievement, ja, dass alles, was ich in den letzten 25 Jahren geschaffen habe, dass ich halt doch ein Selfman bin. Ja.
Also das werden wir heute jetzt, wir haben ja zum Glück Zeit, da ein bisschen reinzugehen. Ne? Also praktisch, ne, der Philipp, normal aufgewachsen, gut aufgewachsen, behütet, schon in Nähe zu Computern durch den Vater, sicherlich auch von der Ausdrucksweise und so weiter, das hört man ja auch, ne, gut beschlagen durch vielleicht die Diplomatie der Mutter, ja, die da ist. Wie haben die reagiert mit auf dieses Thema, dass, als du gesagt hast, okay, Medizin studieren, glaube ich, waren sie wahrscheinlich happy und dann jetzt mache ich Künstler. Wie haben sie, wie war die Situation da?
Es war sehr lustig, aber auch sehr hart. Ja, also als ich noch Medizin studiert habe, hat mir mein Vater netterweise eine sehr schöne Wohnung in Wien gekauft, zur Verfügung gestellt. Und als ich dann gesagt habe, ich ziehe da einen Schlussstrich, hat er gesagt, ist okay, ja, aber ab jetzt übernimmst du die Kosten für diese Wohnung, ja. Und das war dann irgendwie schon ein hartes Setting, ja, weil ich musste dann von einem Tag auf den anderen, musste ich halt mein Geld verdienen, ja. Also ich war jetzt nicht auf der Straße, ja, aber ich musste zumindest irgendwie zusehen, wie ich die Betriebskosten für die Wohnung am Laufen halten kann, ja. Und ich habe dann dort irgendwie mein erstes Büro gehabt. Ich habe dann dort irgendwie, es war so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, in einem Zimmer habe ich geschlafen, im anderen Zimmer waren halt irgendwie meine Apple-Computer mit ganz vielen Monitoren. Ja, das waren noch so Röhrenmonitore. Ich habe dann auch noch so ein Festnetz-Telefon gehabt mit einem coolen Anrufbeantworter und dann haben wir auch begonnen, uns eine Internetleitung reinzulegen, aber das war ja alles wirklich in den Kinderschuhen. Es ist dann eben so weit gegangen, nachdem das Business also nicht so gut funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich dann auch kellnern musste eine Zeit lang. Ja,
erzähl mal, wie war das? Darf ich kurz fragen, würdest du dich heute in der Retroperspektive zu der damaligen Zeit, zwei Zimmer, also diese zwei Zimmer schlafen, die Computer, die Röhrenbildschirme, warst du ein Nerd? Aus der Retroperspektive?
Nein, ich war kein Nerd. Ich war kein Nerd, weil ich mich nie so in die Tiefe der Materie reingefuchst habe, sondern es hat sich immer herausgestellt, dass ich, also damals habe ich das Projektmanagement genannt, heute würde man sowas Management oder Leadership nennen. Ich habe mir immer die Leute gesucht, die Dinge machen können, die ich nicht kann. Ja, also ich habe damals einen Kollegen gehabt, das war so ein Videocutter, ja, der hat dann auf diesem Apple Media 100 hieß das, hat er dann halt diese ganzen Videofilmchens geschnitten. Ich konnte es, aber ich konnte es nicht so gut. Ja, also mein Ding war halt immer so das Reden, das Leute zusammenbringen, Business Opportunities suchen, ja, Troubleshooten. Und als ich dann eben auch gemerkt habe, das läuft nicht ganz so wie ich mir das vorstelle, und als ich dann eine Zeit lang eben kellnern gegangen bin, ja.
Wo hast du da gekellnert?
Das war eine totale Spelunke in Wien, das war das Nachtasyl. Das Nachtasyl war so ein Underground-Lokal, wo sich die damaligen Exil-Tschechen getroffen haben, ja, die irgendwie aus der damals Tschechoslowakei irgendwie über die Grenze abgeboscht sind, ja. Und es war so ein sehr, sehr szeniges Lokal. Ich habe dort mal Karl Schwarzenberg kennengelernt, den tschechischen Kanzler, ja. Also dann später den tschechischen Kanzler. Es war wirklich gemischtes Publikum, also da waren irgendwie die Punks und die Intellektuellen und ich weiß nicht was, und plötzlich ist so ein total edler Mann runtergekommen, damals, weiß ich nicht, war er wahrscheinlich in seinen 50s, ja. Und hat dann mit den anderen tschechischen Kollegen dort gesprochen, ja, hat ich weiß nicht was bestellt und hat mit 100 Schilling gezahlt. Das war richtig viel Asche, also 100 Schilling sind 10 Euro. Ja. Und hat gesagt, stimmt schon, ja, stimmt schon.
Wow.
Super, ja.
Was hat dich diese Kellnerzeit gelehrt oder was hast du da mitgenommen?
Naja, was habe ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen...
Außer den 100 Schilling.
Ja, die 100 Schilling, die 100 Schilling waren super. Ja. Aber ich habe mitgenommen, oder ich hab noch stärker die Eigenschaft gelernt, in eine Situation zu gehen, ja, und zu gucken, was ist das Beste, was ich daraus machen kann. Ja. Mhm. Und dort waren eben nicht nur Punks und nicht nur tschechische Intellektuelle, sondern auch Werber. Ja, dort waren viele Werber, die das halt irgendwie lustig fanden, ja, dort halt irgendwie, weiß ich nicht, ihren After-Hour-Drink zu sich zu nehmen. Und dort habe ich dann meine zukünftigen Partner kennengelernt, ja. Die haben gerade irgendwie eine Agentur verlassen, wollten eine neue Agentur gründen, ja. Ich war damals Anfang 20, die Kollegen waren wieder uralt, ja, die waren 30, ja.
Also ich steinalt.
Steinalt, ja, und haben mir irgendwie erklärt, sie machen jetzt eine Werbeagentur, ja. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist super. Und haben eh gewusst, dass ich so ein bisschen am Apple Computer irgendwie Filmchen schneide und dass ich auch diesen Geschäftsbericht auf CD-ROM gemacht habe, also dass ich mich da ein bisschen auskenne und wir haben dann so geredet und die haben gesagt, ja, können da schon was machen. Ja, und ich habe dann gesagt, ja, und Internet und so, na, Internet, na, das wird nichts, ja. Und dann haben wir, weil sich die ja auch überhaupt nicht auskannten, ich glaube, das war so eine OG, also so eine offene Erwerbsgesellschaft gegründet und haben dann begonnen durch unser Netzwerk, einerseits, das waren eben die anderen Jungs, Print-Werbung zu machen, ja. Und weil ich dann wieder Glück hatte und zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, ja, also das war jetzt weniger mein Können, das war halt schon ein richtiger Ort, richtige Zeit, gab's so eine, also Pitch würde man heute sagen, Ausschreibung, ja. Und der größte österreichische Magazinverlag wollte super innovativ CD-ROMs auf sein Cover geben. Ja, also das war ja dann so Ende der 90s, war das ja total hip. Ja.
Wer es nicht mehr weiß, ne, gerade die jüngere Generation, ich schaue kurz zu Kevin natürlich. Nein, das war wirklich, ich weiß nicht, du kannst gleich besser sagen, ne, wie lange das so ein absoluter Hype war, aber man hat dann, keine Ahnung, bei der, ich nenne irgendein Magazin, verzeiht's mir, ne, Auto, Motor, Sport, und dann lag vorne, also in der Zeitschrift, war so ein kleines Fach, und es war eine CD-ROM drin, ich weiß gar nicht, was drauf war,
weißt du das nicht? Das
ich habe sie selten angeguckt, er war jetzt auch nicht der Auto, Motor, Sportleser, aber, du kannst ja kurz beschreiben. Auf jeden Fall, man hat also immer auch nicht nur das Print-Magazin oder so gekauft, sondern meistens dann auch mit einer CD-ROM.
Genau, diese Beigabe. Ja. Ja, also eine Zeit lang sind ja Magazine nur über die Beigaben verkauft worden. Das ist dann später.
Darf ich kurz nachher? Sieht man heute noch, wenn es bei Kindermagazinen, ne? Also bei meinen Kindern, ich weiß nicht, wie oft die mit, keine Ahnung, Barbie-Magazin oder Wendy oder sonst was kamen oder auch heute noch kommen und vorne ist so ein kleines Plastikspielzeug, also wirklich Nulpe, aber das hat attraktiv oder ist attraktiv eben schon in diesem ganz jungen Alter, da merkt man das nämlich, ne, dass was gekauft wird. Da ging es meistens nur noch ums Spielzeug, gar nicht um Inhalt. Und ich glaube, so ähnlich war, müsst ihr euch das vorstellen, die in dieser Zeit nicht so weit waren. So ging das uns damals auch, ne?
Ja, genau. Aber ich will jetzt auch noch nicht die Spannung in meiner Story
killen.
Diese Beigaben sind ja dann später auch mal eine Zeit lang gesetzlich verboten worden, ja, weil irgendwie zumindest in Österreich war es so, der Gesetzgeber gesagt hat, hey, Leute, entscheidet euch, macht macht ihr jetzt Magazine oder wollt ihr jetzt irgendwelchen Trödelkram da verticken oder so? Ja? Also ich glaube, in Italien geht das noch, da kaufst du dir ein Magazin und dann bekommst du Flipflops noch dazu und so. Ja? Aber long story short, die wollten, also die hatten so unterschiedliche Magazine, ein TV-Magazin in Millionenauflage, ein Computermagazin, ein Klatschblatt, und alle wollten sie CDs, ja, mit den unterschiedlichsten Inhalten. Also beim TV-Magazin waren es halt irgendwelche Filmchen oder irgendwelche Reels, die du dir anschauen konntest, beim Computermagazin waren es dann irgendwelche Testversionen von Software, weil Internet war noch nicht so gut, dass du dir das runterladen konntest. Ja, also du hast ja dann für, weiß ich nicht, 50 MB hast du ja eine ganze Nacht lang runtergeladen, aber wenn du die CD hattest, konntest du sofort auf deine Festplatte ziehen. Und die haben so eine Ausschreibung gemacht, ja, die haben so eine Ausschreibung gemacht und ich bin dort irgendwie hin im zarten Alter von, ja, I don't know, 25, ja, und da war so, das war eigentlich mein erster Pitch und ich glaube, ich war richtig schlecht, ja, weil das sind so, von dem Verlag ist jemand gesessen und auch von den Sponsoren, also es war irgend so ein, also ich will jetzt keinen Namen nennen, irgendein Glücksspiel Konzernsponsor, irgendeine Bank und wer war da drin? Ah, genau, und ein Internetprovider natürlich, ja. Und ich habe denen halt gesagt, ja, das sind, wie man das halt so macht bei einem Pitch, das sind halt unsere Screens und das sieht so aus und wir wollten das irgendwie jung und dynamisch gestalten und so weiter. Und dann klickt man hier drauf und dann kommt man auf eure Inhalte und so. Und die haben sich das angeschaut und denen war eigentlich richtig, richtig langweilig, weil das haben die wahrscheinlich vorher schon 5-mal gehört und nachher die gleiche Story noch 10-mal. Und dann hat mich von dieser Glücksspielfirma der Mann gefragt, naja, sagen Sie mir, warum ist Ihre CD oder Ihr Konzept anders? Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, was sage ich jetzt? Ist nicht anders, ja. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe gesagt, unser Konzept ist anders, weil wir haben Easter Eggs. Okay. Ich habe irgendwann einmal aufgeschnappt, dass so richtig coole Hacker, richtig coole Programmierer in ihren Code so Easter Eggs verstecken, also irgendwelche Dinge, wo du halt draufklickst, wo dann irgendwas Lustiges passiert, ja, und aus irgendeinem Grund haben sich dann bei mir die Synapsen kurz geschlossen und ich habe behauptet, wir haben Easter Eggs in diesem Konzept, ja. Naja, super, das ist mal was anderes, erzählen Sie mal genau. Und dann habe ich gesagt, na, das kann ich jetzt nicht, weil sonst stehlen Sie mir mein Konzept, ja. Und dann haben wir das gewonnen, ja, dann haben wir das gewonnen und wir waren dann sozusagen die Haus- und Hofagentur von diesem Magazin und haben für die alle 14 Tage diese CDs produziert. Ja.
Wie viele waren das?
Wie viele waren das? Naja, alle 14 Tage, wir haben halt die Contents bekommen, wir haben die halt dann multimedial gestaltet, haben das dann halt irgendwie programmiert. Das war im, wie hieß das Programm damals? Adobe Director. Ja. Habe ich dann auch irgendeinen Menschen finden müssen, der das kann, ja, weil ich das Einzige, was ich kann, ist Leute finden, die was können. Ja.
Oder Easter Eggs verkaufen.
Oder Easter Eggs verkaufen, ja. Und wir haben dann die erste CD gemacht, ja, und irgendwie ist noch das Thema Financials noch nicht diskutiert worden, ja, und wir haben dann gedacht, ja, was kann man irgendwie verlangen und ich habe dann gesagt, na ja, gut, wir machen euch einen Sonderpreis. Das Ganze kostet eine halbe Million Schilling. Ja, halbe Million Schilling, 35.000 Euro jetzt. Das war unglaublich viel Geld. Ja, halbe Million Schilling. Und die haben dann gesagt, ja, ist okay. Ja, und ich bin herumgelaufen mit den Dollarzeichen in den Augen. Und yes. Ja, weil wir machen das ja nicht einmal im Monat, wir machen es zweimal im Monat. Ja, ich meine, das war eine Mille. Ja, das war eine Mille im Monat. Ja, und wir haben das dann irgendwie gesigned. Und dann kam die erste Überweisung, nach einem Monat. Und das waren eben nicht 500.000 Schilling, sondern die haben uns dann 50.000 Schilling überwiesen. Muss ein Fehler sein, oder dann angerufen. Sagt, naja, in Paragraph so und so, Klausel so und so steht, 90% des Volumens werden auf Gegengeschäft abgewickelt. Ja, das war in den 90s, war das so sehr gängig, wenn du mit Medienhäusern zusammengearbeitet hast. Die haben dich halt in Media bezahlt. Ja. Das heißt, ich war stolzer Besitzer von 450.000 Euro in Inseraten.
Okay.
Geil.
Geil, ja.
Geil, ja. Was?
Sag mal kurz, also bei der super Story, ganz kurz zwei Dinge rein. Dieses Pricing von 500.000 Schilling, das hast du aus, hast du es hergeleitet oder war das einfach, das, wie, da waren die Synapsen einmal kurz zusammen und hast gesagt?
Ja, ich hab mir einfach gedacht, das ist der Preis, ja. Jetzt sind wir drin, jetzt sind wir irgendwie cool, ja. Ich will das verdienen, ja. Und ich wollte halt nicht irgendwie 1 Million verlangen, aber eine halbe ist mir irgendwie so reasonable vorgekommen. Und nein, natürlich, es waren ja irrsinnig viele auch Inhalte von Partnern, von Sponsoren zu gestalten. Also es war schon irgendwie kalkuliert oder so, ja. Weil wir waren ja da auch schon.
Und die Verträge hattest du nicht so gut gelesen?
Oder? Die Verträge habe ich damals nicht so gut gelesen, ja. Ich habe mir einfach gedacht, super, ich bin jetzt, naja, einfach nicht so wichtig, aber ich habe jetzt einfach einen riesen Deal und das fühlt sich gut an, ja. Und das war ja auch damals nicht so mein Part in der Firma, ja. Ich war ja der Junge, ja. Wir waren 4 Partner damals. Wir hatten 2 Kreative. Wir hatten jemanden, der für Legal und Financial zuständig ist. Die waren alle schon um einiges älter als ich. Ich habe mich da auch verlassen drauf, ja. Und ich war eigentlich der für den Flow zuständig ist, ja, und ich habe den Deal halt damals irgendwie eingefädelt, ich habe den gemacht. Nein, ich habe mir die Verträge nicht durchgelesen, ja, also ich sag's, wie es ist, aber ich war dann natürlich mit den Challenges, die daraus resultiert sind, konfrontiert, ja, und dann habe ich mir gedacht,
darf ich kurz noch eine Frage stellen? Hat das, was da jetzt rüberkam, also die 50.000 Schilling, gereicht, um diese Partner überhaupt zu bezahlen?
Ja, im Großen und Ganzen war es die erste Zeit okay. Ja, im Großen und Ganzen war es die erste Zeit okay. Aber wir waren auch eine der ersten, also damals hieß das Agentur für neue Medien. Ja, also wir waren sicher unter den ersten 10, die das gemacht haben. Nur wir waren geschäftlich nicht so versiert, ja. Also wir wollten einfach unseren Spaß haben. Wir wollten irgendwie auch Party machen also das ist ja alles so verschwommen, ja. Das ist ja alles so verschwommen. Also wenn ich dran zurückdenke, bin dann teilweise späten Vormittag in die Agentur und erst um Mitternacht raus, ja, und dann irgendwie in die nächste Bar und so. Also es war schon lustig, ja.
Wilde Zeit. Okay, jetzt mal wieder zurück, weil die Story ist spannend. Dann hattest du also 450.000 Euro in Anzeigenvolumen.
Nicht Euro, Schilling.
Schilling.
Aber es war trotzdem viel, ja.
Was hast du gemacht?
Naja, zuerst habe ich mir überlegt, ich verticke die Inserate einfach günstiger als der Verlag. Aber der Verlag fand das natürlich fand, dass das keine sehr gute Idee war, weil sonst hätte ich ja sein Produkt kannibalisiert. Das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ja. Ich habe mir dann überlegt, was könnten wir brauchen, was man sozusagen auf Inseratenbasis bekommt. Ja. Und ich habe dann mit dem Verlag gesprochen und die haben dann ihre Anzeigenabteilung draufgesetzt und die haben uns dann gefragt, wollt ihr Autos? Und ich habe gesagt, na klar wollen wir Autos, ja. Und wir haben dann halt jeder ein super Auto bekommen, ja. Und das hat der Verlag wiederum beim Importeur über Inserate abgewickelt. Nur was ich damals noch nicht wusste, war, dass das natürlich auch ein Bezug ist. Ja, also irgendwann einmal ist dann auch das Finanzamt gekommen und gesagt, ja, liebe Damen und Herren, Sie haben hier 450.000 Schilling verdient. Und ich so, was heißt verdient? Ich habe nicht verdient, ich habe ein Auto. Ja. Und mir hat dann damals der Steuerberater erklärt, na ja, wenn du ein Auto hast, hast du 450.000 Schilling verdient. Ich so, das verstehe ich nicht. Na klar, ja. Woraufhin wir dann begonnen haben, die Dinge, die wir über diese Gegengeschäfte erworben haben, dann wieder zu verkaufen. Ja, das heißt, wir hatten einerseits die Agentur und auf der anderen Seite hatten wir dann so einen kleinen Autohandel, wo wir dann diese Autos wieder vertickt haben, um wieder das Cash in die Kasse zu spülen, damit wir irgendwie unsere Steuern zahlen können, damit wir, und das war eine wilde Zeit, ja.
Nachverhandeln ging nicht mit dem Media Verlag zu sagen, Leute.
Ah, die waren, was heißt nachverhandeln? Die haben uns dann angerufen irgendwann, als das Internet gut war, ja, und relativ kurzfristig gesagt, so Jungs, wir brauchen euch nicht mehr. Ja. Es gibt das Internet, niemand will mehr CD-ROMs.
Wie lang ging diese Vereinbarung? Also wie lange habt ihr für die gearbeitet?
Naja, vielleicht 2-3 Jahre, würde ich sagen. Vielleicht zwei, drei Jahre haben wir für die gemacht. Das war halt unser Hauptkunde. Ja, ich hab damals auch wieder den Fehler gemacht, dass ich mit diesem Kunden, ich glaube, 75% des Umsatzes erwirtschaftet habe. Das ist dann halt umgefallen von heute.
Wie war das für dich in dem Moment?
Naja, scheiße.
Aber du wirkst jetzt ja nicht als jemand, der dann umfällt oder so, ne? Es gibt dann ein Loch, sondern du siehst ja vieles als Chance, ne? Also,
ja, zumindest, ja, wir haben dann
durchleuchten, wird das ja sehr klar, ne?
Ja, wir haben dann überlegt, was machen wir, können wir nachverhandeln, und die haben dann gesagt, ja, na klar, ihr könnt für den Baranteil weiter für uns irgendwelche anderen Sachen machen. Hat alles nicht funktioniert und ich habe dann einfach auch gesehen, wie am Konto das Geld immer knapper wird, ja. Ich habe dann damals parallel auch ein bisschen BWL studieren begonnen, habe aber jetzt von Restrukturierungen und sowas noch überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber ich hatte da wieder eine Idee. Ja. und die Idee war relativ simpel. Die Idee war, ich gehe zum Marktführer in Österreich. Ja, ich gehe zum Marktführer in Österreich damals. Das war so Anfang der 2000er. Das war damals eine recht große Firma mit 100 Leuten. Den größten Umsatz im New Media Digital Bereich. Und habe dann dort mit dem Boss gesprochen, habe ihm das irgendwie präsentiert und habe gesagt, naja, ich würde gerne diese Firma einbringen, habe ich es damals genannt. Also heute würde man Merchant sagen. Und er hat sich das halt angeguckt und hat irgendwie gesehen, das Einzige, was jetzt irgendwie an der Firma noch Wert hat, war eigentlich ich.
Der Networker,
ja. Und wir haben es dann irgendwie geschafft, die Firma darüber zu hieven, ja. Und so bin ich dann im Management, in der Geschäftsführung vom damaligen Marktführer
gelandet. Darf man den Namen
gelandet. Sagen, das war damals die Firma Diamond Dogs, ja. Also so wie das David Bowie Album. War dann dort im Management, in der Geschäftsführung, war hauptsächlich für Vertrieb zuständig. Es haben sich dann aber unterschiedlichste, auch private Sachen ereignet, wo ich dann beschlossen habe, ich muss dort raus. Also es hat dort einfach vom Setting her nicht mehr gepasst.
War das, also weil du es ja vorhin am Beginn auch schon gesagt hast, ne, dass du der Selbstständige so bist, ne, selbst und ständig. Und dann war es ja deiner Struktur, ja, Marktführer, 100 Mitarbeiter, für was Spezielles verantwortlich. Wie war das für dich? War dir schnell klar, boah, hey, da noch ein Meeting und mit denen sich jetzt abstimmen, das ist irgendwie, das beschränkt meine Wirtschaftskreativität, nenne ich es mal.
Nein, ich hab zum ersten Mal gesehen, dass Strukturen wichtig sind. Ja, ich habe zum ersten Mal überhaupt gelernt, also ich war da, ich kann mich erinnern an eines der Gespräche, wo sie mich dann gefragt haben, warum willst du das machen? Ja, und ich habe gesagt, naja, ich wäre jetzt bald 30, ja, ich habe da schon auch, ich habe zwei Kinder gehabt, ja, also ich wollte mich dann schon irgendwie so ein bisschen auch setteln, ja, also und da habe ich auch, also da habe ich verdammt viel gelernt, über Strukturen, über Prozesse, über die digitale Wertschöpfung, ja, über die Glieder der digitalen Wertschöpfung. Also das ist schon so meine Klaviatur, auf der ich jetzt auch spiele. Aber es war ein wichtiger Schritt, sich das mal von innen anzusehen, ja, weil das war ja auch die Zeit, wo dann Dotcom und Dotcom-Krise und die ganzen großen Portale aufgekommen sind, ja. Also wir waren damals eben nicht im Bereich Product tätig, sondern wir waren eine klassische Agentur. Wir haben große Kunden gehabt und die Kunden haben halt dann gesagt, ja, du, also ich sag's jetzt ein bisschen salopp, wir brauchen eine Website, ja. Also es ist ja die Geschichte wiederholt sich ja, jetzt zum, also dann später haben sie gesagt, wir brauchen eine App, jetzt sagen sie, wir brauchen AI. Und ich frag dann immer, warum, ja, und dann sagen die, naja, weil es cool ist. Ja. Also wir waren Dienstleister und haben gute Kunden bedient. Mein Job war es halt, neue Kunden zu organisieren, neue Geschäftsopportunities zu isolieren und zu bringen. Und das war gut, das war spannend. Ich habe dann dort auch meine Frau Katja kennengelernt. Das war noch besser. Also super, das war vielleicht überhaupt das Beste, was mir dort passiert ist.
Wie lang warst du da?
Naja, bis 2008. Ja, und dann.
Wie viel? Also im Jahr nochmal kurz. Was sagen? Was waren das?
Naja, vier, fünf Jahre. Ja.
Und dann bist du raus?
Dann bin ich raus, ja, irgendwie von, eigentlich, das war so eine Nacht- und Nebelaktion, das hat einfach überhaupt nicht mehr gepasst. Und ich hatte dann aber sehr, sehr strenge Konkurrenzklauseln, ja. Also ich durfte ein Jahr in der Digitalbranche, also je nachdem, wie weit man das fasst, ja, und wie gut deine Anwälte sind, kannst du es weiter oder enger sehen. Aber ich durfte einfach ein Jahr in der Digitalbranche nichts tun. Ja, und das war jetzt not very amusing. Ja, und ich habe mir dann gedacht, gut, irgendwas musst du machen. Ja, und ich habe dann damals die Idee gehabt, das war so ein Side-Projekt von mir. Ich habe dann begonnen, Holzpellets zu importieren.
Okay, wie kommt man von Media, digital und Webseiten verkaufen?
Ganz einfach. Ich hatte damals in meinem Haus eine Holzpelletsheizung, ja, und ich habe irgendwie gewusst, eine Tonne von diesen Holzpellets kostet, ich weiß es wirklich nicht mehr, kostet 100, was auch immer, ja. Und mein damaliger Heizungstechniker hat mir versprochen, das ist der Zukunftsenergieträger und die Preise können sich nicht ändern, das ist irgendwie super stabil und überhaupt und du wirst nie wieder irgendwelche Troubles haben. Das war so Anfang der 2000er Jahre, plötzlich wollten alle Holzpellets, darauf sind die Holzpelletspreise explodiert und Holzpellets haben nicht mehr, ich sage jetzt mal 100, sondern 300 gekostet, ja. Ich habe dann so ein bisschen im Internet recherchiert und bin draufgekommen, dass es da irgendwo in östlichen Ländern noch immer Holzpellets zum 100 gibt und habe dann so einen kleinen Online-Shop gemacht. Es war lustig, ich habe dann so den Großraum München auch beliefert, ja, über so Baumärkte. Es war kein besonders kreativer Job, jetzt vom Doing her, aber es war zum ersten Mal auch ein sehr lukrativer Job, wo ich einfach gemerkt habe, man kann einfach nur mit Import gut verdienen. Ja, ich habe ja diese Holzpellets nie wirklich gesehen. Ja, ich habe die gekauft, habe sie über den Online-Shop vertickert an wen anderen und die haben überwiesen. Ich habe halt meine Steuern bezahlt, habe das halt dann.
Die Logistik hat dann hat Käufer und Verkäufer.
Ja, die Logistik habe ich, da habe ich einen Partner gehabt, der das macht und also ich bin damals ein Jahr lang im Homeoffice, würde man heute sagen, gesessen, ja, also am Wohnzimmertisch und habe das irgendwie am Vormittag gemacht. Und am Nachmittag habe ich mich um meine Kinder gekümmert und das war irgendwie, war okay, aber ich war jetzt nicht, also ich wollte so nicht in Pension gehen, ja, dann hat mich ein alter Kollege angerufen, ein Hamburger, und hat mir erklärt, du, ich habe die Idee, wir machen eine Digital Full Service Agency. Ich habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was das soll, aber es ist cool. Wir machen das jetzt, ja. Und ja, das war die Geburtsstunde unserer Digital Full Service Agency, der Home, ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich bei den ganzen anderen Firmen so viel gelernt, ja, und ich bin einfach, habe dann auch ein bisschen mehr BWL schon studiert gehabt, habe ein paar Dinge auch gewusst, ja, habe dann auch so Dinge gewusst wie, wäre ganz intelligent, wenn man eine GmbH gründet und so, ja. Und das hat am Anfang super funktioniert, ja, also Digital Full Service, ja, also damals so in den angehenden 10er-Jahren hat man ja gedacht, so wie die klassischen Agenturen eigentlich mehr oder weniger alles anbieten. Also eine klassische Full Service, ja. Ja, du kannst einen Fernsehspot bekommen, du kannst dir den Inserat kreieren lassen, du kannst irgendwie einen Radiospot machen. So, genauso muss es auch im digitalen Bereich funktionieren. Ja, das heißt, Digital Full Service, du machst Webseiten, du machst Games, du machst irgendwelche YouTube-Sachen, du machst, damals ist Facebook aufgekommen, damals ist so ein bisschen location-based mit Foursquare-Marketing und wir dachten, wir brauchen für alles Experten, ja, und wir haben die Agentur gestafft, ja, wir haben ein super geiles Office im ersten Bezirk gehabt, direkt beim Stephansdom, zweigeschossig mit eigener Whiskybar, ja, wenn man ein bisschen auch noch im Netz googelt, findet man verrückte Fotos so im Mad Men Style, ja, also
das war das Vorbild, Mad Men.
Mad Men war das Vorbild, ja. Und ja, aber es war dann irgendwie zu viel Party,
zu viel Whisky,
zu viel Madman, ja. Wir haben auch alle nicht so gut zusammengepasst, wie wir uns das dachten, ja. Und das war dann mein erster großer Bauchfleck, ja. Also das war dann Konkurs, ja.
Wie war das für dich?
Fürchterlich, wirklich, wirklich fürchterlich.
Ja. Ich meine, das ist ja so ein Prozess, ne?
Man merkt, es
funktioniert nicht ganz, die Leute.
Ja, es hat, also wir sind ja dann größenwahnsinnig geworden. Wir haben ja dann auch noch eine zweite Firma gemacht, ja. Wir haben uns dann riesengroße Aufträge geholt. Und das eigentlich Ausschlaggebende war dann, wir konnten bei einem Auftrag dann nicht fristgerecht delivern. Der Kunde hatte irgendwie schon die ganze Media verplant, ja, und hat dann gesagt, so, ich mache jetzt die ganzen Kosten für die Media-Kampagne bei euch geltend, ja, weil die ist für mich null wert. Ihr habt mir das Ding, was ihr mir versprochen habt, nicht fristgerecht abgeliefert. Und ja, wir haben dann bis zum Schluss gekämpft. Ich habe dann dort einen jungen, total ambitionierten Kollegen kennengelernt, der noch versucht hat, damals mit seinen Connections nach Indien das Projekt zu retten. Ist alles nicht gelungen.
Lag's am Mad Men-Style und am Whisky, dass er nicht fristgerecht delivered habt, du hast ja selber gesagt, ne, Größenwahnsinnig ist ein schwieriges Wort, aber, ne, und woran lag's, dass ihr da nicht geliefert habt?
Naja, Einerseits natürlich an dem Stil, dass wir dachten, wir können alles. Ja. Andererseits waren das natürlich mit diesem Kunden knallharte Verträge. Und drittens haben dann auch schon alle so ein bisschen den Braten gerochen. Und das Ganze hat dann begonnen, sich zu zersetzen. Ja, ich habe dann halt sehr lang versucht, das noch zu halten. Und ich bin dann total im Burnout gelandet, war dann auch 3 Wochen in der Burnout-Klinik. Ja.
Also bis zum Burnout, da kommen wir ja gleich dazu, das ist ein ganz, ganz auch ein spannender Part. Ne? Aber man merkt ja irgendwann, okay, jetzt wird's 11:55.
Ich hab's nicht gemerkt. Und irgendwann ist dann Katja zu mir gekommen und also ich wusste einfach nicht mehr in welche Richtung, ja, und sie sagt so, jetzt gebe ich die Richtung vor, die Richtung lautet Burnout Klinik. Und hat mich dann
zum Glück.
Also sie hat mir da echt das Leben gerettet. Ja.
Beschreib mal trotzdem, bis Katja dich in die Burnout Klinik dann oder da hingebracht hat, ne, aber beschreib mal diese Monate. Viele erzählen ja das so schleichend, ne? Das ist so ein. Aber wenn du es jetzt so im Nachgang nochmal betrachtest, gab es so, ne, was waren so Signale?
Naja, Signale waren, dass ich auch nicht mehr mit dem Stress und vor allem mit meiner Angst umgehen konnte. Ja? Also Angst ist so ein ganz wichtiges Thema bei mir im Leben. Ja? Angst ist, wir haben ja viel beschäftigt mit dem Thema Angst, ja, und auch dann in der Burnout-Klinik. Ja. Angst ist ja eigentlich neutral betrachtet einfach nur ein Gefühl. Ja. Und evolutionstechnisch betrachtet ist ja Angst ein gutes Gefühl, ja, weil wenn ich jetzt Angst habe, weil der Dinosaurier auf mich zuläuft und ich davonlaufe, mache ich ja was Gutes, ich überlebe. Ja. Das heißt, die Menschen, die vielleicht überhaupt keine Angst haben, überleben nicht. Also das heißt, sie machen ihren Job nicht. Weil unser Job ist es ja zu überleben. Ja, also so sehe ich das jetzt quasi runtergebrochen. Und wenn du es aber schaffst, aus dieser Angst einen Hebel zu machen, ja, und die Angst richtig einzusetzen, ja, und du merkst, okay, das macht mir Angst, ja. Warum macht mir das Angst, ja? Kann ich ja aus der Angst was Gutes machen und kann aus der Angst wirklich kreative Prozesse hervorrufen, die mich dann auf andere Lösungen bringen, ja? Also jetzt nicht beim Dinosaurier-Beispiel gebracht, ja, aber wenn ich jetzt irgendeinen Contract habe, ja, und ich spüre einfach, puh, das fühlt sich nicht gut an, ja. Da sind irgendwelche Fristen drin, da sind irgendwelche Themen drin, ja. Klar kann ich den Vertrag zerreißen, ja, und davonlaufen. Das ist die eine Extremvariante. Aber ich kann mir auch Lösungen suchen. Ich kann ja den Vertrag umschreiben. Ich kann verhandeln. Ich kann einfach die Angst zu meinem Begleiter machen, ja, die mich dann erfolgreich macht, ja. Und das ist halt so ein Thema, das ich da erst verstanden habe. Ja, es ist
ja auch. Was hat dir damals Angst gemacht?
Naja, Angst gemacht hat mir das Scheitern. Also Scheitern ist ja auch so. Vielleicht ist das klassisch österreichisch. Ja, traditionellerweise freuen sich viele Menschen, wenn du in Österreich scheiterst. Ja, also das ist so ein bisschen die Schadenfreude. Das ist so, haha, ich habe es ja gleich gewusst. Ja, und die Angst vor diesem Scheitern ist ja vielleicht auch der Grund, warum sich viele Menschen nicht jetzt trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, warum sich viele Menschen vielleicht nicht trauen, jetzt ihre Ideen zu verwirklichen. Ja, weil sie sich denken, es könnte mich ja irgendwie umwerfen. Ja, ich könnte es einfach nicht schaffen. Ja, und ich ich habe mich ja dann wirklich viel damit beschäftigt. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel weiter in den Westen ziehst, ja, und wenn du jetzt dir zum Beispiel den US-amerikanischen Markt ansiehst, ja, und du hast jetzt für eine Jobposition unterschiedliche Bewerber, ja, und die sind beide gleich gut von der Qualifikation, werden die Amerikaner den nehmen, der in seinem Lebenslauf stehen hat, dass er schon einmal gescheitert ist oder einen Konkurs abgewickelt hat, weil er einfach viel experienceder ist, ja, und einfach viel besser mit solchen Situationen umgehen kann und vielleicht nicht noch einmal diesen Fehler macht, ja. Also das ist ja eine ganz eine andere Fehlerkultur, die wir dort hatten, ja. Und es gibt jetzt schon einige Kollegen und Kolleginnen, die versuchen, diese Fehlerkultur so auch ein bisschen in unseren deutschsprachigen Raum zu bringen. Also es gibt ja nicht Fuck-Up-Nights nennt sich das und so weiter. Das sind so coole Veranstaltungen, wo Leute einfach über ihr Scheitern erzählen und dadurch eigentlich was sehr Wertvolles machen, ja. Den Leuten sagen, hey, ich bin gescheitert, aber ich lebe noch immer. Hey, ich bin gescheitert aus dem und dem Grund. Mach du nicht den Fehler. Ja, also das ist schon auch so ein bisschen diese Fehlerkultur, wo ich gerne hätte, dass es hier auch so ein bisschen einen Wertewandel gibt. Ja.
Ich da kann ja auch immer was beitragen. Ich fand, dass er das mich schwer begeistert hat an der Mentalität da in der US-Wirtschaft oder auch im Sport war, eine Aussage von Michael Jordan, ne, der wahrscheinlich erfolgreichste Sportler irgendwie und Werbeikone und so weiter. Und der sagt, ich bin eigentlich die ganze Zeit mich gescheitert. Ich habe total viele Würfe, ja, jetzt im Basketball einfach versemmelt. Extrem viele, über Tausende, ja. Und 900 Last-Second-Shots. Und trotzdem habe ich den nächsten genommen, ne? Und also aus diesem Scheitern und Scheitern, Scheitern eigentlich dann auch nicht Erfolgsformel, aber Erfolg dann auch noch zu generieren. Jetzt leben wir aber natürlich da in einem anderen Umfeld, ne? Oder damals bei dir auch, ne? Also dann kam diese Angst hoch, gab es andere Zeichen auch, außer was schlecht geschlafen, gar nicht mehr irgendwie dich isoliert, weil es ja deine Frau dann auch bemerkt hat, ne? So.
Du merkst einfach, es kommt ein Punkt, da geht's einfach nicht mehr. Ja, und als es dann irgendwie zu diesem Punkt kam, war es sowieso schon zu spät. Ja, also was ich da noch gemacht habe mit letzter Kraft, ja, wir haben uns einen Anwalt gesucht, der uns dann geholfen hat, diesen Konkurs abzuwickeln. Ja, also jetzt retrospektiv, ja, also war das ja eigentlich nichts, ja, also es war, wir hatten de facto die einzigen Außenstände, die wir hatten, war bei diesem Kunden, ja, das war eine große Bank und das war eigentlich ein sehr kleiner, verkraftbarer Betrag, ja, und so ist halt das Business, ja, also wenn du halt nicht liefern kannst, aufgrund von, ich sage jetzt einmal, technischen Gegebenheiten, was auch immer, that's the game, ja, musst halt rechtzeitig die weiße Flagge hissen, ja, und dann wird das abgewickelt, ja, und das hat alles gut funktioniert, ja, aber für mich war das halt sehr schwierig, ja, für mich war das halt mental schwierig, weil ich auch noch nicht verstanden hatte damals, wie kann man scheitern positiv nutzen, ja, also Resilienz ist ja so ein Buzzword in den letzten Jahren. Wie kann mich Scheitern resilienter machen? Ja, wie kann mich Scheitern erfolgreich machen? Wie kann ich mit Scheitern trotzdem auf mein Ziel hinarbeiten? Ja, wie kann ich trotz dieser Angst was Gutes draus machen? Ja. Und ich habe mir da damals so die Metapher zurechtgelegt, ja. Es gibt halt irgendwie den Mount Everest, ja, und ich bin jetzt halt nicht ganz fit, ja, also ich bin jetzt nicht irgendwie der Top 10 Bergsteiger, ja, aber ich habe jetzt halt das ein oder andere Handicap, ja, aber ich will da trotzdem rauf, ja, ich will da trotzdem auf den Mount Everest, ja, und das habe ich mir halt zum Ziel gesetzt und habe dann noch immer gesagt, es ist ja viel geiler, wenn du mit einem Handicap auf den Mount Everest kommst. Ja. Also wenn jetzt jemand mit einer Prothese auf den Mount Everest kommt, ist er ja eigentlich viel cooler als jetzt, weiß ich nicht, Reinhold Messner, der irgendwie super durchtrainiert da raufspaziert. Ja. Und das war so mein Ziel auch, ja, mit der mit der Prothese auf dem Mount Everest. Ja, das war so mein Bild, das ich lange hatte, bis ich dann eigentlich drauf gekommen bin, die Prothese ist keine Prothese, sondern ein Düsenantrieb. Ja, ein Düsenantrieb. Du musst es halt nur richtig nutzen und richtig hebeln, ja, dass du es schaffst, ja.
Sau geil. Also ich finde es super Bilder. Helf uns mal kurz, also deine Frau bringt dich dahin. Du hast eingewiesen. Du wirst in das Krankenzimmer irgendwie kommst und liegst dann da in dem Bett, so stelle ich mir das vor. Was war
das? Ja, naja, du liegst ja nicht in einem Bett in einer Burnout-Klinik. Ja,
sondern ich war noch nicht
ja,
da.
Ja,
beschreib mal, wie so ein Ding abläuft.
Naja, das ist, kann ich jedem empfehlen. Das ist super geil. Ich bin so froh, dass wir in so einer Welt leben, wo wir das alle mit unseren Steuern noch finanzieren. Ja, ich finde das gut. Ja, ich habe damals auch beschlossen, also das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, damals war das ja auch so ein bisschen so ein Stigma, ja. Also viele Leute, die damals in eine Burnout-Klinik gingen, haben dann vielleicht gesagt, weiß ich nicht, sie machen eine Schönheits-OP oder irgendwas. Ja. Und ich habe damals beschlossen, ich möchte auch eine gewisse Aufklärung machen. Ich werde mich da sozusagen outen und ich werde sagen, Leute, macht das, ja. Burnout-Klinik, super, ja. Super Team, ja. Du machst irrsinnig viel Sport dort mit Coaches. Also es ist wie ein gut strukturierter Wellness-Urlaub, der 3 Wochen dauert. Du machst viel Sport, du machst viel Ernährungsberatung, du machst viel Selbsterfahrung, du machst Einzelcoachings und so weiter, ja. Und die haben es dann wirklich geschafft, mich da zusammen zu flicken in einer Rekordzeit, ja. Irgendwie auch noch ein spannende, lustige Nebenstory. Aber dann werden wir weiter über die Zukunft reden und nicht mehr über Burnout. Katja hat mir dann die erste Woche das Handy weggenommen. Ja. Und das war irgendwie ganz schrecklich für mich. Ja. In der zweiten Woche hat sie mich dann besucht, da habe ich schon gebettelt, kann ich nicht mein Handy haben. In der dritten Woche hat sie sich dann weichklopfen lassen, hat mir dann das Handy gebracht. Ja. Aber dann war ich auch wieder mental so stark, um E-Mails zu checken, ja. Mhm. Und ja, bin dann raus. Wir haben einen schönen Sommer verbracht und haben dann beschlossen, dass wir mit unseren 2 kleinen Kindern nach Puerto Rico fahren und haben dann dort ein wunderschönes, fast ein Jahr verbracht. Und ich hatte da so ein paar Side-Projekte schon laufen und dieser eine junge Kollege, der versucht hat, mein Projekt zu retten, Florian, hat dann wieder mit mir Kontakt aufgenommen oder ich mit ihm und bin dann zurück nach Österreich und naja, dann ging's weiter.
Dann ging's weiter.
Das hören wir jetzt, ja. Krone aufstehen, Krone richten.
Ja, aufstehen, Krone richten. Burnout haben wir jetzt ja gleich, oder haben wir durch, aber vielen Dank, also es ist ja auch sehr was sehr Intimes und uns da und alle einmal mitzunehmen, ne, wie sich das auch anfühlt und auch dieses Thema Stigma. Aber ich glaube, unterm Strich auch wichtig, Scheitern ist kein Problem und Scheitern ist eigentlich genau auch richtig und wichtig, um entsprechende Erfahrungen zu machen, ja. Und nur wer macht, kann, glaube ich, auch scheitern, ja. Wer sich nur in der Defensive befindet, wird wahrscheinlich auch nicht scheitern, aber wird auch nicht weiterkommen.
Ja, natürlich, ja, sicher. Also meine Eltern hätten mich oder vor allem mein Vater hätte mich sicherlich lieber in einem Konzern gesehen, ja, wo es wahrscheinlich sehr schwer ist zu scheitern. Aber ich habe mich halt für einen anderen Weg entschieden, ja. Und das war dann
dieses Jahr Puerto Rico auch. Ich meine, das hört sich und das spürt mir auch. Kräfte tanken, aufladen, mal raus aus dem ganzen Business-Gedönse, ne? Viel Zeit mit der Familie, mit den Kindern, glaube ich. Und dann kam es zurück und dann war, wie war das dann? War es noch wieder der alte Philipp, also der Hans Dampf in vielen Gassen, der Networker, Connector, mehr Projekte als vielleicht notwendig anzuschieben? Oder warst du dann schon...
Naja,
klarer vielleicht?
Ich war schon viel klarer, ja, ich war viel klarer. Ich habe gewusst, was ich nicht kann, ja. Das ist eine total total wichtige Erkenntnis. Ja.
Was kannst du nicht?
Ich kann definitiv keine operativen Aufgaben übernehmen. Ja. Also ich bin der Stratege. Ich bin jemand, der auf einer extrem hohen Flughöhe agiert. Ja. Ich darf mich nicht in operative Dinge irgendwie verwickeln lassen, weil mich das total hemmt, den Überblick zu bewahren. Ja. Und deshalb habe ich auch erkannt, wie wichtig es ist, mit Experten, mit Profis, mit Spezialisten zusammenzuarbeiten. Also ich hab das ja jetzt auch in unseren verschiedensten Startup-Konstellationen gesehen, ja, wo dann irgendein genialer Techniker, genialer CTO beginnt, Pitch-Decks zu schreiben. Ja. Ich meine, das kann nur Kacke sein. Ja. Oder wenn dann irgendwelche Marketingmenschen versuchen im Financial-Bereich zu agieren. Ja, das ist das funktioniert vielleicht in einer super frühen Phase, ja, aber es ist einfach wichtig, sich auf seine Kernkompetenz zu bekennen, ja. Und ich bin jetzt eben niemand, der ich bin kein Techniker, ich bin kein Designer, ich bin vielleicht, also ich komme aus dem Marketing, aber ich bin jetzt auch kein Marketer, ja. Und das Spannende ist ja, dass ich in so kleinen Organisationen immer auf einem sehr hohen Meta-Level unterwegs bin. Und man könnte ja meinen, das passt nicht zusammen, ja. Man könnte ja meinen, in so kleinen Organisationen muss jeder alles machen, ja. Ich glaube, das ist relativ riskant. Ja. Ich glaube, das ist relativ riskant und es muss halt einen geben, der den Überblick bewahrt, ja, und der sagt, okay, in die Richtung geht's, ja, das ist die Vision, ja, und der dann auch die anderen Leute alignt, ja. Also wenn ich jetzt die Vision habe, ich möchte in einem Jahr die und die Firma akquiriert haben, hier gemerged haben, so und so viele Mitarbeiter, ja, da hast du ja auch sehr viel intern in kleinen Organisationen mit Widerständen zu kämpfen. Ja, dann sagt der eine, naja, und das ist, konzentrieren wir uns jetzt einmal auf das operative Business, machen wir das. Ja. Stimmt alles, ja, hat alles seine Richtigkeit, aber es muss einen geben, der sozusagen die Herde zusammenhält, ja, und sagt so, in die Richtung gehen wir. Und das ist das Ziel, ja. Und es kommen ja dann eh alle im Laufe der Zeit drauf, dass es gut und richtig war, ja. Nur haben die Leute einfach unterschiedliche Perspektiven, ja. Und die musst du halt mit einbeziehen.
Dieser Stratege, ne, wie du es beschreibst. Ihr seid ja dann zurück nach Wien, glaube ich, ne? Und dann, was hast du dann gemacht? Also wie hast du genau diese Stärke, die du hast, dieses strategische Denken, wie konntest du das dann umsetzen?
Naja, das war natürlich, es ist immer leichter, über etwas zu reden, was passiert ist. Ja. Logisch, ja. Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ich baue jetzt meine Firmengruppe. Sondern es muss ja jeder klein beginnen, ja. Und Florian und ich haben damals gesagt, okay, let's start a new business, ja. Und ich hatte damals gelernt, wenn du viele Dinge gleichzeitig machst, verbrennst du dir die Finger, ja. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen halt das, was in dem Fall Florian am besten konnte, und das war schnell digitale Produkte umsetzen. Und das haben wir als Dienstleistung angeboten. Ja. Vielleicht noch eine lustige Anekdote. Wir haben lange überlegt, wie nennen wir die Firma. Ja. Und sind dann drauf gekommen, der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben, ist das Schnapsbrennen. Ja. Also ich war aufgrund meiner Erfahrungen mit Home ein bisschen vorsichtig mit Schnapsbrennen. Die Finger davon gelassen, ja, aber Florian hat mir erzählt, dass seine Großmutter Schnaps gebrannt hat, ja. Und mein Familienname, also Skania oder Skanier, wie man es original ausspricht, bedeutet Schnapsbrenner, ja. Und dann haben wir die Firma Moonshiner gegründet. Moonshiner ist ja englisches Slang für Schnapsbrennen, ja, weil es während der Prohibition nur nachts ging und so. Ja. Ja, und das war die Geburtsstunde von Moonshiner, ja, wo wir klassische IT-Dienstleistungen angeboten haben, hat, weil wir uns eben auf etwas fokussiert haben, was wir gut können, hat es auch gut funktioniert. Ja. Das ist auch vielleicht so eine von den Business-Regeln, die ich gelernt habe. Es ist besser, das eigene Geld zu verdienen, als fremdes Geld zu verbrennen. Ja? Und wir haben eigentlich von der ersten Minute an Geld verdient. Ja? Und haben dann auch relativ bald erkannt, als wir so eine Größe von 20 Mitarbeitern hatten, es wird Zeit, sich da auch operativ ein bisschen rauszunehmen, andere Partner auch zu westen und so, die mehr experienced sind, auch jetzt in diesem Bereich, ja, und du musst dir dann auch loslassen können, ja, du musst dir dann auch sagen, okay, ich kann bis hier bin ich gut und ab dem Punkt übernehmen sie, ja, also ich bin vielleicht gut im, weiß ich nicht, Wüstenlauf, ja, aber wenn dann irgendwie schlammiges Gelände kommt, gibt's dann halt den Schlammexperten, ja, oder den Bergführer, ja, und du kannst halt nicht alles sein, ja. Wir haben dann, Risiko war dann natürlich auch so ein Thema. Wir haben dann eine Holdingstruktur sehr schnell eingezogen, die das Ganze verwaltet, weil Florian eben aus dem Tech-Bereich kommt, ist er immer wieder mit so Ideen auf mich zugekommen, hat mir zum Beispiel erklärt, hey Philipp, lass uns doch was mit Computer Vision machen. Ja, und ich so, Computer Vision ist super Idee. Was ist das eigentlich? Ja, das war so 2017, 2018. Ich meine, jetzt kann das ja jedes iPhone, ja, aber damals war das eine Innovation, dass du mit AI, würde man heute sagen, dass du Maschinen das Sehen beibringst. Ja, und wir haben dann eine Company gegründet mit anderen Partnern, die so Image Recognition gemacht haben. Ein bisschen einerseits im Industriebereich, wo wir dann gesagt haben, Autofelgen, Fehlererkennung und so weiter. Und lustig, dass wir jetzt in München sitzen. Das war nämlich die Geburtsstunde von Dishtracker. Ja. Und
wie viel Companies habt ihr da aufgezogen?
Ja, wir hatten Moonvision, Dishtracker, Moonshiner und ein paar andere auch noch, die aber das waren so die drei Großen. Das waren so die drei Großen.
Und immer auf Exit.
Und das war immer, also bei Moonshiner wollten wir jetzt nicht unbedingt auf Exit, aber bei den Product Companies war's klar Exit. Moonshiner war ja Dienstleistungsfirma und das ist herrlich, ja, das ist herrlich, das kannst du, da hast du keinen Hockeystick, ja, aber du weißt einfach, du hast 20 Mitarbeiter, dann kannst du so viel faktorieren. Du hast 30 Mitarbeiter, dann kannst du so viel faktorieren. Ja, das ist einfach ein ehrliches, gutes Business, ja, dass du gut in die Zukunft projizieren kannst. Ja, Product ist schwierig. Ja, da ist einfach immer viel Fantasie. Ja, und dann schaut sich jemand die Bilanz an, ja, und sagt, okay, Sie haben jetzt den Betrag verbrannt. Ja, wo wollen Sie hin? Ja. Was ich eben sagen wollte, München, Dishtracker, Oktoberfest, ja. Wir waren dann am Oktoberfest und haben unser Produkt zum, wie sagt man auf Bayerisch, zum Händel-Tracking eingesetzt. Ja. Es gab da so ein Festzelt und die hatten das Problem, dass sie nicht wussten, wie viele Händeln aus der Küche rausgetragen wurden. Ja. Und unsere Kamera konnte die Händeln zählen. Ja. Das heißt, wir wussten dann, so und so viele sind raus, so und so viele sind tatsächlich verrechnet worden. Ja.
Okay.
Und das System war so gut, dass es dann auch irgendwie nicht nur die Händeln, sondern auch die wie sagt ihr, Brezel? Brezen gezählt hat. Und schwierig war es dann beim Kartoffelsalat, weil ob das jetzt ein einfacher oder ein doppelter ist, konnte das System nicht erkennen. Aber wir haben dann in der Küche gesagt, wenn du ein Radieschen draufsetzt, ist es ein einfacher, bei zwei Radieschen ist es ein doppelter. Das System hat dann auch die Radieschen gezählt. Ja, und das war dann Dishtracker, eine sehr spannende Product Company, wo wir Co-Founder waren.
Wie sind Exit-Verhandlungen für dich? Bist du nervös? Also ist das sowas, wo wir dann nach wie vor, jetzt hast einige natürlich gemacht, ne? Aber gibt es so ein paar Tipps auch? Wir hatten schon welche da, die sagen, boah, auch wenn es dann schon gescheitert war oder wieder gescheitert ist, ne? Ich habe schon das Geld gedanklich verteilt, was ich da verdient habe und mir überlegt, wo und wie wäre das Nächste. Und dann war die Fallhöhe hoch, wenn es dann nicht kam. Gibt es da irgendein Mantra, was du für dich irgendwie entwickelt hast?
Nein. Also meine Regel lautet, ja, verplane das Geld erst dann, wenn du es aus der Firma ausgeschüttet versteuert hast, ja, dann kannst du dir überlegen, ob du dir irgendwie deine Finca auf Malle kaufst, ja, aber vorher nö. Also da habe ich einfach auch zu viele andere Erfahrungen gemacht, ja, und das.
Also und das, Verträge richtig lesen.
Das Verträge richtig lesen, Bilanzen zweimal richtig jetzt, ne? Lesen, ja, super, super wichtig, ja. Und rechne, also privat sowieso nur mit Geld, wenn du es wirklich hast, ja. Bei der Firma auch nur, wenn es zumindest am Firmenkonto ist, ja. Weil alles andere ist schwierig, ja. Also du brauchst immer einen. Also ein Erfolgsrezept ist natürlich, du brauchst auch einen Plan B und einen Plan C, ja, weil es wird sehr selten Plan A, ja, und der Plan B und der Plan C müssen eigentlich genauso gut sein, ja, und ob es dann Plan A, B oder C wird, muss dir dann eigentlich egal sein, ja, und das hat alles also die Dienstleistungscompany hat super funktioniert. Die Product Companies sind klassischerweise einige Male pivotiert, ja, haben aber auch gut funktioniert. Dann kam die Pandemie und ja, das war dann wieder so ein Ding. Ja.
War das? Ich soll, wenn ich nochmal kurz zum Burnout drüber dann linken möchte, ne? War Corona für dich was, weil wir ja vorhin über Ängste und Angst gesprochen haben in dem Zusammenhang. Warst du dann wieder in so ein, oder kam das wieder hoch, so ein bisschen? Angst? Unsicher?
Ah, na sicher, na volle Kanne, ja. Ich hab irgendwie meine Familie hasst mich heute noch, ja. Ich hab allen verboten, irgendwie aus der Wohnung zu gehen, ja. Bis mich dann damals meine 10-jährige Tochter angebrüllt hat, Papa, ich will Rad fahren. Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, aber du ziehst jetzt diese Gummihandschuhe an, bevor du rausgehst. Ja. Völlig absurd. Ja. Ja. Ich bin halt ein vorsichtiger Mensch. Ja. Ich habe halt draußen die Dinosaurier gesehen und ich wollte halt nicht, dass sie meine Familie auffressen. Ja, das war dann natürlich auch unternehmerisch sehr, 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 naja, sehr challenging, ja, weil es hat natürlich niemand gewusst, ich kann mich an diesen, es war ein Freitag der 13., ja, und es hat mich dann am Montag drauf, haben mich dann eigentlich nahezu alle Kunden angerufen und gesagt, hey, wir stoppen mal die Projekte, ja. Und ich habe mir gedacht, okay. Also das war ganz frisch, ja, und da war nichts irgendwie mit, da war Kurzarbeit kein Thema, da hat niemand gewusst, sterben wir jetzt alle oder ist das alles ein riesengroßer Blödsinn, ja.
Also ich bin ganz froh, dass das so, boah, jetzt schon, das ist ja auch schon jetzt wieder einige Jahre eigentlich schon her und wir wieder so in das Normale.
Ja, aber das fehlt mir, diese 2-3 Jahre, die fehlen mir komplett in meinem Kopf irgendwie, ja. Die sind also.
Ich bin ein anderer Typ, das weißt du, ich bin so, boah, ich habe das alles von, keine Ahnung, mich hat das natürlich auch, ich war am Anfang ängstlich und dachte, oh Gott, und dies und jenes, aber auch dann irgendwie immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe damals mein Rennrad mit einer Rolle auf die Terrasse gestellt und bin halt, wir haben immer noch über Teams natürlich die Meetings gehabt und da war alles natürlich oje und so weiter. Aber ich habe, glaube ich, so viele Kilometer wie noch nie auf diese Rolle runtergerollt und habe halt den ganzen Tag die Meetings irgendwie über die Kopfhörer gemacht. Ich fand das irgendwie, für mich war es auch schön, weil es ruhiger war. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Nee, natürlich war es beschränkend, aber es war so ein bisschen, für mich ist so total das Tempo rausgegangen. Und
ja,
das war das eigentlich so, es hat alles irgendwie auch was Positives. Ich glaube, das hast du ja vorhin auch nochmal, ja. Wenn ich jetzt so in der Retro-Perspektive drauf schaue, fand ich, ja, es war anders, war auch strange und irgendwie verrückt und man hat auch gemerkt, wie leicht die Leute manipulierbar sind und wie schnell sie panisch sind und
an Dingen festhalten,
wo ich denke, boah, Leute, ist das dann wirklich, war das Leben? Auf der anderen Seite, wir haben so viel mit der Familie gemacht in der Zeit. Wir haben so viel wieder in der kleinen Gemeinschaft auch. Ich schaue gar nicht so negativ drauf. Ja, wir waren beschränkt, weiß ich, aber es war auch eine intensiv schöne Zeit, fand ich. Ja,
das sagen viele, ja. Was jetzt meine familiäre Situation betrifft, es war super, es war relaxed, ja, wobei ich muss natürlich auch sagen.
Also aufs Radfahren mit den Handschuhen.
Naja, wir sind ja in einer sehr, sehr privilegierten Situation, ja. Also wenn du jetzt im Lockdown bist, wir sind auf unserer Dachterrasse gesessen, ja, und haben uns den Sonnenuntergang angeschaut, ja. In einer riesengroßen Wohnung, ja, jedes Kind ein Kinderzimmer, jedes Kind ein Laptop, ja.
Du hast 6 Kinder, ne?
Ich habe 6 Kinder, ja. Ich meine, die haben zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr oder haben nie alle auf einmal bei uns gewohnt. Wir haben das Patchwork, ja. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du auch die Möglichkeit und die räumliche Möglichkeit hast, ja. Ist was anderes.
Also absolut, Gottes Willen, ich möchte niemand natürlich irgendwie hier blamen oder bashen, der da in schwierigen Situationen, und da waren auch, also das waren Extremsituationen, um Gottes Willen. Ich rede da natürlich nur über meine ganz persönliche, subjektive, egoistische Empfindung zu der Zeit, ja.
Na, persönlich war's super, ja. Beruflich war es natürlich wieder challenging, ja, aber
wie immer, ich glaube,
wie immer,
jetzt ist auch challenging, wenn du das so dir anschaust.
Alles gut, ja. Wir waren damals dann in der Situation kurz, als alle Kunden beschlossen haben, sie machen jetzt nicht weiter, dass wir uns kurz gedacht haben, okay, was machen wir, wenn die nicht weitermachen? Ja, und wir hatten damals schon, ich weiß es nicht, 40, 50 Mitarbeiter auf der Payroll. Eine Woche später haben dann tatsächlich alle Kunden, und das waren wirklich große, namhafte österreichische Unternehmen, alle haben angerufen und gesagt, hey, wir haben so viele Zugriffe auf unsere Portale wie noch nie. Ja, alle wollen unser Produkt kaufen. Ja, alle Läden sind zu. Wir brauchen diesen Online-Store, wir brauchen diese Plattform. Ja, schick mir alle deine Devs, die du hast, die sollen jetzt mal Gas geben. Ja. Und dann ist der Umsatz nochmal super in die Höhe gegangen. Ja. Und irgendwie ist dann auch so ein bisschen die Idee entstanden, ja, was machen wir jetzt mit der Firma? Und im zweiten Corona-Jahr haben wir dann einige Angebote auch gehabt für die Firma, ja. Und während Corona war das irgendwie super, weil du musstest ja für irgendwelche Pitches und Management-Präsentationen musstest du nicht irgendwie herumfliegen, ja, und dann fliegst irgendwie um 5 in der Früh, nach Frankfurt und dann kommst du dorthin und dann sagt dir irgendwie, Herr, Frau so und so hat leider keine Zeit, aber sie können mit Assistant sprechen, ja. Also, du hast halt das irgendwie auf Zoom gemacht, hast genau 15 Minuten Zeit investiert und wir hatten damals dieses unglaublich geile Büro auf der Donauplatte, ja, mit Blick auf die Reichsbrücke, Donau, alles Glasstahl, ja. Und wir haben dort eine eine Managementpräsentation gemacht. Ja, also ich und der damalige Geschäftsführer auf 1000 Quadratmeter, komplett leer alles, ja, Geisterbüro, ja, nur die Donau im Hintergrund. Es war gruselig und dann sind die Investoren gekommen. Naja, und die wurden es dann, ja. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie das coole Büro war oder doch die Company. Ja.
Probably, oder es war eine tolle Präsentation, ne? Who knows? Wenn man, du bist ja jetzt nach wie vor, ne, Investor und ihr dreht da viel. Was motiviert dich, Philipp?
Mein Antrieb oder meine Vision ist, dass ich versuche, in diesem unternehmerischen Tun meinen Sinn zu finden. Ja, also ich glaube, Sinn, ich meine, ich bin familiär ein bisschen belastet, was Sinn betrifft. Sinn ist was total Wichtiges, ja, weil wenn du jetzt keinen Sinn hast, dann brauchst du irgendwie gar nichts machen, ja, weil irgendwann fliegt dir das dann alles auf den Kopf, ja, und ich habe meinen Sinn darin gefunden, Companies zu gründen, die zum Laufen, zum Funktionieren zu bringen, ja, und es gibt für mich eigentlich kein befriedigenderes Gefühl als eine funktionierende Company, wo sich viele Leute wohlfühlen, wo viele Leute ihr Geld verdienen, wo viele Leute ihre Familien damit erhalten. Und das ist ja etwas, was nachhaltig jetzt nicht nur wert, sondern auch sinnstiftend ist. Ja, und das ist irgendwie ein schöner Gedanke, ja, den man auch in die Zukunft projizieren kann.
Absolut. Ja. Was war der beste Tipp, den du jemals bekommen hast? Oder jemals? Was war der beste Tipp oder was war Tipp, der dich bis heute begleitet?
Ein spannendes Ding, das mich immer wieder begleitet und mich auch immer wieder auf neue Ideen bringt, ist, du musst komplementär denken. Ja? Also schaff dir keine Feinde, Freunde sind besser. Ja? Du musst versuchen, jedes Glied der Wertschöpfungskette abzudecken. Ja. Also wenn ich jetzt Schraubenfabrikant bin, ja, dann sollte ich mir auch gleich ein Stahlwerk kaufen oder mich dort beteiligen und eine Kartonagefirma. Ja. Weil dann kann ich aus dem einen Euro, der im Stahlwerk reingelaufen ist, den gebe ich dann an die Schraubenfirma weiter und dann noch an die Kartonagefirma und dann an den Kunden und dann habe ich aus einem Euro vier gemacht. Ja? Also ist jetzt natürlich alles ein bisschen...
Ja, also bisschen, fair enough. Ja.
Aber wenn du das aufs Digital-Business überträgst, ja, glaube ich, kann man auch gute Synergien machen, ja? Gute Synergien schaffen. Ja? Ich meine, wir sind immer von IT-Service ausgegangen, ja, diese ganzen Product Companies brauchen ja eigentlich IT-Service, ja, und es gibt einfach hunderte, tausende Startups, die halt kommen, ja, und sagen, hey, kannst du mir nicht das machen, kannst du mir nicht das machen, ja, und wenn wir dann eine Idee haben, haben wir sozusagen auch das große Dev-Team im Hintergrund, die da unterstützen können, ja, und nachdem uns ja die aktuelle Firma auch jetzt wieder zu 100% gehört, ja, dann investiere ich einfach einmal 1000 Stunden in eine Produktidee. Ja. Warum nicht? Ja? Ich kann ja. Und wenn das gut läuft, suchst du dir halt, machst du halt aus dem Produkt eine Product Company, aber dann musst du dich halt wieder auf dich selbst besinnen, ja, und dir dann auch die Experten, Expertinnen reinholen, ja, die das dann weitertreibt, weil ich bin sicher nicht Experte in alles, ja. Ich bin Experte in Experten finden. Ja.
Was sind Inseln für dich, wo du dich erholst, wo du Energie ziehst, wo du auch vielleicht kreative, strategische Prozesse dann verarbeitest?
Naja, ich könnte jetzt so kitschig sagen, meine Familie. Also meine Familie ist sicher das, was mir Kraft gibt, ja, aber nachdem das eine Patchwork-Familie ist, wo wir in allen Konstellationen schon alles gemacht haben, ist das jetzt außer manchmal auch immer sehr challenging, ja, aber ich versuche da auch meine Kraft zu finden. Ja. Was mir vielleicht Kraft gibt, wenn ich Zeit habe, ja, ich koche gerne. Ja. Und für mich ist das so ein bisschen vielleicht meine slawische Seele, dass ich meine Liebe durch Kochen ausdrücke. Ja. Und mir ist es einfach total wichtig, dass ich zumindest einmal im Monat alle Kinder, in welcher Konstellation auch immer, sehe zum Essen, treffe, ja, weil das, das ist irgendwie ein schönes Ritual. Ja. Ich koche auch gern selber. Ja. Also ich versuche, soweit es geht, auch zumindest, also jeden Tag schaffe ich es nicht, aber so oft wie möglich am Abend irgendein einfaches Gericht für die Familie zu kochen. Und dann sitzen wir auch alle zusammen, ja, auch wenn es nur 7,5 Minuten sind. und das ist schon gutes Ritual, das allen irgendwie Kraft gibt. Ja.
Wie schaust du auf das Thema KI? Chance oder Risiko?
Ja, Chance natürlich, ja. Also wir leben halt in einer Zeit, ja, wo wir noch während unseres Lebens so viele neue, völlig disruptive Technologien erleben dürfen. Ja, also allein in unserem Leben haben wir das ja schon dreimal erlebt. Ja, ich meine, Internet war so ein Ding, ja, wo du plötzlich von überall alles, die alle Informationen besorgen konntest, dann Mobile App war so ein Ding und jetzt wieder KI. Ja, und wenn du es jetzt und da bin ich halt stark, wenn du jetzt sowas aus einer Metaperspektive betrachtest, es sind ja immer die gleichen Fragen. Ja, die Kunden kommen, ja, und sagen, wir brauchen KI/App/Internet. Ja, und dann sagst du, warum? Und dann sagen sie, na ja, ich will halt, ich habe jetzt irgendwie mein Innovation Manager hat gesagt, wir müssen jetzt eine KI-Strategie implementieren. Ja, und ich sehe das natürlich als Chance. Ja, ich sehe das als Chance. Wir versuchen jetzt auch eine KI-Consulting-Sparte in eines unserer Unternehmen zu integrieren, wo wir einfach diesen vorgelagerten Prozess abbilden, ja, dass wir sozusagen nicht nur die Umsetzer, sondern auch die Berater sind, ja. Und ich glaube, das wird groß, ja. Ich glaube, das wird richtig fett, ja. Und ich glaube, das wird etwas, was nicht mehr wegzudenken ist, ja. Und ich persönlich halte jetzt halt nicht so viel davon, sich jetzt gegen gewisse Dinge zu versperren. Ja, ich halte jetzt auch nicht so viel davon, Kindern den Zugang zum Handy zu verbieten oder so. Ja, also ich will jetzt auch nicht, dass meine Kleine 20 Stunden am Tag auf TikTok ist. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Ja.
Ein guter Umgang, glaube ich. Also wir waren ja auch mal Kinder, wenn man uns vor den Fernseher ohne Begrenzung gesetzt hat, dann haben wir halt auch durchgeschaut. Also kann man es drehen und wenden. Zeit auch noch erinnern, ja, wenn die Eltern nicht da waren oder wenig Zeit vielleicht war, weil alleinerziehend, dass man auch einfach geparkt wurde, ja, und das ist ja heute einfach nur ein anderes Screen, sage ich, ja, wo das teilweise auch ähnlich ist. Aber ich bin bei dir, ne, wir müssen, ich glaube, das geht auch dann um Bildung, es geht auch um die Schulsysteme, ja, dass wir lernen müssen und vor allem als Gesellschaft, ja, dieses Thema, nennen Sie jetzt so OpenAI oder ChatGPT als Beispiel, ne, dass je früher Kinder damit lernen umzugehen, kann es ein produktives und gutes Tool bleiben, ja, sag ich
total.
Mal.
Total. Also wenn du jetzt Kinder ansprichst, ja, ich habe jetzt letztens in den Medien gelesen, in Österreich wollen sie, also es gibt so etwas, bevor du Matura, also das ist euer Abitur machst, musst du eine sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit schreiben. Das ist halt so eine Hausarbeit halt, ja. Die wollen das jetzt wieder einstellen mit dem Argument, dass sie nicht überprüfen können, ob das nicht eine KI geschrieben hat. Ja. Und das ist doch der komplett falsche Ansatz. Ja. Ich meine, früher hat man dir ja auch nicht irgendwie verboten, deine Master-Thesis zu schreiben, weil sie nicht wussten, ob du jetzt in eine Bibliothek gegangen bist. Ja. Also das sind ja alles nur Werkzeuge. Ja. Natürlich sind und die müssen wir halt in unser Leben integrieren und sinnvoll nutzen. Ja, also es ist ja jetzt auch nicht so, wenn du jetzt Texter in einer Werbeagentur bist, ja, kannst du halt einfach 10-mal so viel gute Texte machen, ja, indem du das als Tool nutzt. Ja, es haben ja auch in den 90er Jahren, als Photoshop aufgekommen ist, haben ja auch alle gedacht, das ist das Ende des Designs. Ja.
Na, es macht, wenn man es gut nutzt, uns viel, viel produktiver. Wir haben einen viel höheren Output. Und am Ende muss man jetzt natürlich schauen, ob die Quantität zu noch mehr Qualität führt. Aber ich glaube, das wird das Spannende, wenn man da in die Zukunft schauen oder da drauf gehen. Jetzt bist du sehr lange schon selbstständig, Philipp. Was sind deine 5 Tipps oder Regeln für so eine Selbstständigkeit?
Ja, Coole Idee, mach mal.
Was ist eine coole Idee dann vielleicht? Ja?
Naja, die 5 Tipps. Ich hab sie immer wieder so ein bisschen jetzt einfließen lassen. Das erste ist halt, jeder darf nur das machen, was er gut kann. Ja? Das ist irgendwie Punkt 1. Das ist das Essentielle. Ja? Spezialisieren. Ja? Mhm. Und das zweite ist dann das Gegenteil, ja. Such dir jemanden, der das kann, was du nicht kannst, ja. Also hol dir Experten, ja. Und das ist sozusagen dann hast du schon die richtige Teamstruktur, ja. Wenn du weißt, was du kannst und wenn du dir jemanden suchst, der den Rest abbildet, dann kann ja nicht mehr viel schiefgehen, ja. Und dann geht's halt ins Doing, ja. Und, es gibt sowas, ich nenne das immer less talking, more doing. Ja. Mach. Ja. Also jetzt nicht ewig überlegen, nicht ewig diskutieren, ja. Nicht in ewigen Besprechungen sitzen, ja, sondern einfach mal was tun. Ja. Ich war mal, gut, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, mal bei einem deutschen Softwarehaus, da hatte ich einen Termin und irgendwie ist der dann nicht zustande gekommen. Ja. Und dann haben mir die dort gesagt, machen Sie sich nichts draus, wir finden schon ein Meeting, wo wir Sie reinsetzen.
Wahnsinn.
Das ist irgendwie ein Wahnsinn. Ja. Ja. Also handeln vor Reden. Ja. Und Kooperation vor Konkurrenz, das ist auch so ein Ding, wo ich vorher so über die Wertschöpfungskette gesprochen habe, wo ich meine Überlegungen gehen halt immer so in die Richtung, was kann ich aus dem, was ich bereits habe in meiner Company-Struktur, was kann ich daraus anbieten, dass 1 und 1 3 wird. Ja, also wenn wir jetzt irgendein Produkt developen können, vielleicht kann ich das irgendwie kombinieren mit einer Marketing-Idee, mit einer Media-Idee, um daraus wieder was Neues zu machen. Ja. Und naja, und natürlich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Das klingt jetzt vielleicht sehr hochnäsig, aber es ist besser, eigenes Geld zu verdienen, als fremdes Geld auszugeben. Ja.
Das finde ich ein Megasatz. Ja.
Es ist halt so schwierig, aber ich habe alles schon gehabt. Ja. Du hast halt diese FFF-Formel, ja, Friends, Family and Fools, ja. Und wenn dir dann deine Familie irgendwie 10.000 Euro für irgendein Ding gibt, wo du irgendwie gerade brennst dafür, ja, und ein Jahr später ist es verbrannt, ja. Ja, aber du bist dann irgendwie moralisch, das sind halt keine Investoren. Ja. Einem Investor kannst du halt sagen, hey, ich hab, that's part of the game. Ja. Und also ich würde oder das mache ich auch nicht mehr. Ja. Ich lass Familie und Freunde nicht mehr investieren bei uns. Ja. Das ist auch ein wichtiges Learning. Ja.
Hey Philipp, vielen, vielen Dank für diese spannenden Insights, das Gespräch. Auch danke, dass wir über dieses Burnout-Thema sprechen durften. Waren jetzt über anderthalb Stunden, glaube ich.
Wow.
Hut ab.
Okay, cool.
Vielen Dank, mein Lieber. Alles Gute. Wir haben geschäftliche auch ab und an zu tun. Deswegen
habe ich
das überhaupt das Glück, dass ich dich kennenlernen durfte. Und vielen Dank, dass du hergekommen bist und zu Gast warst. Und alles Gute für die Zukunft. Aber da muss ich mir bei dir, bis auf die Angst, vielleicht nicht so viel Sorgen machen.
Ja. Danke auch. Ich hoffe, der Schnee ist geschmolzen. Und ich fahre jetzt wieder nach Wien.
Super.
Tschüss.
Cool, man.